Radio M. Kompakt.
Politiker haben es schwer. Nicht genug, dass sie sich täglich mit Problemen aller Art herumschlagen müssen, ihnen traut auch kaum jemand. Das behauptet jedenfalls eine neue Studie und stellt fest, gerade mal 20% der Deutschen vertrauen ihren selbstgewählten Volksvertretern. Ob Politiker wirklich so unglaubwürdig sind, darüber sprechen wir heute mit einem, der sich sowohl für den Glauben als auch für die Politik einsetzt. Außerdem dabei ein brandneues Internetportal mit besonderer Mission und Cybermobbing. Warum Facebook und Co. Jugendliche in den Tod treiben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio M Kompakt. Ich bin Kerstin Vogel. Schön, dass Sie auch mit dabei sind.
Radio M Kompakt. Nachgehakt.
Es ist soweit. Morgen haben wir wieder die Qual der Wahl. Wer soll Deutschland in den nächsten 4 Jahren regieren? Die einen überlegen vielleicht noch, wen sie bei der Bundestagswahl wählen. Andere sagen sich, warum überhaupt wählen? Politiker sind doch eh alle gleich. Im Wahlkampf versprechen sie dir das Blaue vom Himmel, aber sind sie erstmal gewählt, kümmern sie sich doch eh nur noch um sich selbst. Pastor Peter Jörgensen, Sie sind Beauftragter der Vereinigung Evangelischer Freikirchen am Bundestag und kennen daher auch viele Politiker persönlich. Erleben Sie die Politiker auch so?
Nein, ich erlebe sie gar nicht so, sondern treffe auf Menschen, bei denen ich merke, die engagieren sich gar nicht mal für sich selber und ihre eigenen Dinge, sondern für die Gesellschaft, für das Wohl der Gesellschaft, für das Ganze. Und das empfinde ich als eine sehr glaubwürdige und schöne Sache.
Sie sprachen gerade von Glaubwürdigkeit. Wann ist ein Politiker für Sie denn glaubwürdig?
Glaubwürdig sind für mich Politiker dann, wenn ich merke, sie reden mir nicht nach dem Mund, sondern nehmen mich mit dahin, auch die Interessen anderer Menschen oder Gruppen zu sehen und das Ganze im Blick zu haben und daraus einen Kompromiss zu machen und ihn so zu gestalten, dass also nicht nur die Einzelinteressen da bedient werden.
Im Wahlkampf, da versuchen Politiker möglichst alle anzusprechen, da werden auch Versprechen gemacht. Welchen Wert haben für Sie denn die aktuellen Wahlkampfaussagen?
Na, sie haben für mich Wert als eine Absichtserklärung, aber natürlich ist dann im Tagesgeschäft ist auch nötig, Kompromisse zu machen und zu gucken, was ist realisierbar. Und realisierbar ist im Grunde, die Dinge so zu gestalten, dass sie auch dem Wählerwillen entsprechen. Und also das, was mir ganz häufig als Phänomen begegnet, ist, dass Leute als Politikerinnen und Politiker hohe Ideale haben und auch wirklich mit Engagement dafür kämpfen, aber den Rückhalt in der Gesellschaft nicht erleben und sagen, na, wie sollen wir das denn umsetzen, wenn wir anschließend doch nur wieder Prügel kriegen?
Da stecken natürlich hohe Erwartungen dahinter. Morgen wird nun der neue Bundestag gewählt. Was erwarten Sie von ihm als Beauftragter der evangelischen Freikirchen?
Ich erwarte von dem neuen Bundestag, dass er nicht nur unser Land, sondern diese gesamte Welt im Blick hat. Ich erwarte vom neuen Bundestag, dass er die Grunderkenntnis, dass wir alle miteinander auf Pump leben, also zu Lasten der kommenden Generation und auch zu Lasten der Schwächeren korrigiert, dass da nach neuen Ideen gesucht wird, dass nach Frieden gesucht und um ihn gekämpft wird und dass die Schöpfung auch im Blick ist, damit auch zukünftige Generationen noch was haben von diesem Planeten.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Pastor Peter Jörgensen, evangelisch-freikirchlicher Pastor in Berlin und Beauftragter der evangelischen Freikirchen am Bundestag.
Radio M Kompakt. Angesagt.
Wer Protestant ist, der muss nicht ständig protestieren. Aber als evangelischer Christ oder als einer, der sich für den Glauben interessiert, hat er vielleicht besondere Fragen, Wünsche oder Gedanken, die er auch mit anderen teilen will, die ähnlich ticken. Möglich werden soll das jetzt auf evangelisch.de. Das ist ein niegelnagelneues Internetportal, initiiert von der EKD. Seit Donnerstag ist es online. Gerrit Mattis war schon drin. Gerrit. Internetportale, die gibt's schon zuhauf. Wozu brauchen wir jetzt auch noch ein evangelisches Portal?
Die Macher von evangelisch.de meinen, dass sie etwas grundsätzlich anderes bieten als andere christliche Internetportale. Zwar will das Portal einerseits einfach aktuell und mit Hintergründen informieren, aber da soll es für evangelisch.de ausdrücklich nicht aufhören. Jörg Bollmann, der geschäftsführend hinter evangelisch.de steckt, setzt auf eine ganz besondere Form der Beteiligung.
Evangelisch.de würde Raum geben, auch vielleicht für ein Gebet. Zum Zuhören auch für andere. Evangelisch.de würde sich kümmern um die Menschen.
Der Mensch mit seinen Fragen und seiner Betroffenheit soll den Unterschied machen zu sonstigen Infoportalen und Communities.
Und wie funktioniert das genau? Was finde ich auf dieser Seite?
Evangelisch.de teilt sich in drei Bereiche: Themen, Kompass und Community. Unter Themen finden sich Artikel zu fast allem: Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Umwelt, Kultur und natürlich Religion. Keine kurzen Meldungen, sondern immer längere Artikel, die Zeit zum Lesen erfordern. Im zweiten großen Bereich Kompass geht's direkt um die Kirche. Hier gibt es viele Informationen dazu, wie die Kirche organisatorisch funktioniert, was man bei einer Taufe beachten muss, wo die Kirche welche Angebote am Start hat für Jugendliche, für ältere Menschen, für Behinderte, für Familien und so weiter. Und in der Community schließlich lassen sich neben Blogs auch sogenannte Kreise eröffnen. Die sind offenbar klassischen Gesprächskreisen in Kirchengemeinden nachempfunden. Da gibt es inzwischen einen Gesprächskreis Medien oder Computerspiele und jeder kann mitmachen.
Communities wie Facebook, die sind ja schon lange auf dem Markt und haben tausende Nutzer. Ist evangelisch.de die fromme Facebook-Variante?
Ausdrücklich nein, sagen die Betreiber von evangelisch.de. Bei Facebook, so sehen sie es, geht es viel um Selbstdarstellung. Wie viele Kontakte habe ich? Wie toll bin ich? Welche Freunde habe ich? In der evangelisch.de Community soll das alles unterbleiben. Nicht per Regelung. Melanie Huber, die das Portal verantwortet, setzt auf die Selbstreinigungskräfte durch Menschlichkeit.
Ich glaube, das gelingt alleine auch schon durch die Themen, die dort gesetzt werden. Dass man dort grundsätzlich eine Stimmung hat, wo es darum geht, sich tatsächlich dem anderen zuzuwenden, sich ein bisschen zu kümmern und einzubringen. Und dadurch werden genau solche Tendenzen, also solche Selbstbeweihräucherung, ganz schnell wieder klein gemacht, weil einfach die Leute selber dort aufpassen.
Das ist natürlich eine große Hoffnung. Wer sich viel in Social Networks bewegt, der weiß aber auch, wie schnell es da drunter und drüber gehen kann.
Jetzt mal angenommen, ich bin nicht evangelisch, sondern katholischer Christ oder Buddhist. Bin ich bei evangelisch.de trotzdem willkommen?
Diesmal ein ausdrückliches Ja. Wer sich in der Community anmeldet, muss keine religiösen Angaben machen. Überprüfen ließe sich das ja sowieso nicht. Und Melanie Huber hat es auch so gesagt.
Es ist egal, welcher Religionsgemeinschaft man angehört oder ob man gar keiner angehört. Jeder darf mit in die Community.
Das entspricht der offiziellen Linie der EKD. Offen sein, gesprächsbereit sein in alle Richtungen.
Dein Fazit. Hat die Welt auf dieses Portal gewartet oder wäre es auch verzichtbar gewesen?
Die Welt hat ganz sicher nicht auf evangelisch.de gewartet. Aber das Portal wird seine Nutzer finden, da bin ich mir schon sicher. Wer kirchlich interessiert ist, wird hier Informationen und Gesprächspartner finden, keine Frage. Aber er muss auch etwas mitbringen, nämlich Geduld und Nachsicht. Der Seitenaufbau ist nämlich, finde ich, gewöhnungsbedürftig. Nebeneinander in zwei Spalten werden hier Bilder und Texte angeboten. Man muss also gleichzeitig von links nach rechts und von oben nach unten lesen. Das garantiert leider eher das Übersehen von Informationen, denn das schnelle Erfassen. Der Community-Bereich ist relativ übersichtlich angelegt und dann muss man sicherlich einfach abwarten, ob dort wirklich alles ganz anders abgeht als in anderen Networks. Unterm Strich, evangelisch.de bietet sehr viel, viel Hintergrundinformation, viel Aktuelles, viel Kommunikation, aber aus viel wird eben auch schnell zu viel. Inwiefern ich dort etwas finden werde, das ich nur dort finden werde, da bin ich schon gespannt.
Dankeschön, Gerrit. Evangelisch.de, das neue Internetportal, ist seit Freitag online. Für alle, die sich selbst durchklicken wollen, die finden den Link dazu natürlich auf unserer Internetseite radio-m.de bei diesem Podcast.
Radio M Kompakt. Angemerkt.
Holly ist vor 2 Wochen von einer Brücke gesprungen. Megan hat eine Überdosis Medikamente geschluckt und Sam hat sich erhängt. Selbstmordfälle von Jugendlichen erschüttern, diese ganz besonders. Denn Holly, Megan und Sam sind Opfer von Cybermobbing geworden. In Internet-Communities wie Facebook wurden sie von anderen Jugendlichen aufs Härteste beschimpft, gehänselt und getäuscht, bis sie den öffentlichen Druck nicht mehr aushalten konnten. Eltern sind schockiert, Freunde fassungslos und wir fragen uns, was ist hier eigentlich passiert? Gerrit Mattes hat über Cybermobbing nachgedacht.
Die Frage ist nicht, was man tun darf oder nicht. Die Frage ist, ob man sich dabei erwischen lässt. Denn wo kein Kläger, da kein Richter. Diese Prinzipien sind in unserer Gesellschaft weitestgehend anerkannt und sie liefern die ideale Spielwiese fürs Cybermobbing. Wer jetzt angesichts von Selbstmorden unter den Opfern meint, Spielwiese, das sei doch eine etwas zu saloppe Formulierung, der irrt gründlich. Denn genau so verstehen die Täter ihr Tun. Als ein Spiel, als Spaß, als Test, mal sehen, wie lange der oder die durchhält. Die Täter laufen dabei erst einmal wenig Gefahr, erwischt zu werden, denn das Internet bietet die ideale Bedingung, Anonymität. Wer im Netz mobbt, fühlt sich sicher. So schnell wird schon keiner rauskriegen, wer er ist. Das verführt zum brutalen Psychospiel. Das lockt die Mobber, die Trickser, die Hinterhältigen richtig an. Die fürchterlichen Auswirkungen ihres Tuns bleiben ihnen dabei meist unbekannt. Erst wenn die Opfer die dramatischste und grausamste aller Konsequenzen ziehen und sich das Leben nehmen, wachen sie auf. Und manche selbst dann noch nicht. Weil den Tätern die Opfer völlig egal sind, ist wenig auf Appelle und Einsicht zu setzen. Wer unter diesen Bedingungen Cybermobbing bekämpfen will, muss an anderer Stelle ansetzen. Bei den Opfern, besser noch bei der Prävention, also bei der Frage, wie verhindere ich, dass ein junger Mensch zum Cybermobbing-Opfer wird? In der Frage steckt ein Teil der Antwort. Ich muss mich aktiv um diesen Menschen kümmern und die Netzwerke kennen, in denen er unterwegs ist. Und ich muss einiges übers Internet wissen und dann vermitteln. Wer junge Menschen vor Cybermobbing schützen will, muss ihnen erstens klar machen, alles, wirklich alles, was sie über sich ins Netz stellen, ist wieder auffindbar. Jeder kann lesen, was einmal veröffentlicht wurde. Ob Texte, Fotos, Videos, das Netz vergisst nichts. Zweitens gilt, wer im Internet unterwegs ist, wird vom anderen erst einmal nicht als Mensch wahrgenommen, sondern als Datensammlung. So ist unser Gehirn einfach gestrickt. Einen Text oder ein Foto auf einem Bildschirm, das ich wegklicken kann, wenn es mir passt, wird von unserem Gehirn nicht als menschliche Äußerung verarbeitet, sondern als Sachinformation. Rein technisch bedingt findet der Mensch im Netz zunächst einmal nicht statt. Wer den Menschen dahinter wahrnehmen will, muss sich das bewusst klar machen. Aber das tun Mobber nicht. Das muss wissen, wer sich mit persönlichen Äußerungen in die Online-Welt stürzt. Opfer von Cybermobbing brauchen aber genau das. Menschen aus Fleisch und Blut in ihrer direkten Umgebung, denen sie sich anvertrauen können. Menschen, die sich für diese jungen Menschen verantwortlich fühlen und die sich in der Welt des Internets und der Social Networks auskennen. Ohne Kompetenz, Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein gibt es keine Hilfe. Nur so werden junge Menschen stark und lernen, sich so zu verhalten, dass sie für die verbalen Schlägertrupps im Netz nicht mehr als Opfer interessant werden. Das aber ist die Aufgabe von uns Erwachsenen. Wir müssen uns den jungen Menschen stellen, unserer Verantwortung gerecht werden und sie ermutigen, den Cybermobbern das Handwerk zu legen. Denn das geht. So anonym, wie sie sich wähnen, sind sie nicht. Provider haben alle nötigen Daten. Die rücken sie aber nur raus, wenn die Polizei vor ihrer Tür steht. Deshalb gilt, Cybermobber anzeigen. Nur so werden sie merken, ihr Spiel ist aus.
Radio M Kompakt ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.